Willkommen beim Japan-Podcast von Hengri Stories mit Michael und Stefanie. Ob Kyoto, Tokio oder die vielen Ziele dazwischen, wir nehmen euch mit auf unsere Reisen durch Japan. Immer mit dabei, Hunger auf kulinarische Entdeckungen und Lust auf ein faszinierendes Reiseland.
Folge 36, Matsue und Izumo. Heute nehmen wir euch mit nach Shimane, eine der am wenigsten besuchten Präfekturen Japans. Oder um es mit der Werbeposter zu sagen, Anone, Imane, Shimane.
Hallo, hier Stefanie.
Und Michael, hallo.
Ja, dieser Slogan von Shimane, der hat uns richtig gecatcht. Der stand nämlich in unserem Ryokan auf einem Poster. Und ja, ich weiß nicht, das klingt einfach so gut. Anone, Imane, Shimane.
Mhm. Nur ja. noch leicht getoppt von Kokodoko, Shidetoko. Geht lauter so lustige Slogans in Japan, um Orte zu bewerben. Aber der war einer der besten, ja. So.
Wie würdest du es übersetzen? Wollen wir es übersetzen?
Weiß ich nicht. Anone, hey, Imane, hey, ich bin gerade in Shimane. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Anyway, wir sind wieder da mit einer neuen Folge, haben eine längere Pause gemacht, weil wir auch 3,5 Wochen in Japan unterwegs waren und deswegen ein bisschen verhindert waren und wieder neue Stories hatten. Wir waren auf Hokkaido auf einem Roadtrip mit dem Dom, den kennt ihr schon aus der Folge Autofahren in Japan. Und sind aber immer noch nicht durch mit dem letzten Reiseblock und dachten uns, weil wir es auch versprochen haben in der letzten Folge, dass wir heute über Matsue und Izumo reden.
Genau, weil dort hat es uns richtig gut gefallen und leider müssen wir diesen Podcast halt anfangen mit Zahlen. Wir haben nachgeschaut, wie viele Leute nach Fukui.
Warum denn leider?
Leider.
Also, je nachdem, wen du fragst, ist das auch eine fantastische Nachricht.
Man sieht nur noch in den Nachrichten, dass Japan einfach viel zu viele Touristen hat. Aber das große Problem ist, Japan hat nicht grundsätzlich zu viele Touristen. Das Problem ist eigentlich, die Touristen Japans sind alle nur an denselben drei Orten. Tokio, Kyoto, Osaka. Und dann vielleicht noch Hiroshima und dann hört schon wieder auf.
Das ist auch nichts Neues. Also das ist die sogenannte goldene Route, die ja frische Frischlinge, Japan-Reisende, die zum ersten Mal im Land sind, sehr oft nehmen, weil auch alles schön am Shinkansen liegt, am Schnellzug. Man kommt in Tokio an, man fährt dann ein bisschen nach Kyoto und Osaka und fährt dann vielleicht noch weiter nach Hiroshima, schaut sich das Friedensmuseum an und dann geht's zurück nach Tokio.
Und wenn du dann noch ganz fancy bist, steigst du vorher noch in Himeji aus und schaust dir die Burg an.
Ja, krass, Wahnsinn. Und diese goldene Route ist eben die am stärksten frequentierte touristische Reiseachse, kann man es nennen, in Japan. Und diese Diskussion über diese goldene Route, die ist so alt, wie die gab es schon, bevor wir das erste Mal nach Japan gereist sind. Und schon damals, also für uns ist damals 2011, das war das erste Mal, dass ich in Japan war, Stefanie 2012. Schon damals hat man sich Gedanken darüber gemacht, was macht man damit, wie kriegt man die Leute besser verteilt im Land? Denn auch wenn 2011 nur 6 Millionen ausländische Touristinnen und Touristen im Land waren und heute, ich weiß nicht, wie viele.
Viel mehr.
Wir haben eigentlich nachgeschaut, aber die Zahlen nicht rausgeschrieben. Naja, anyway, deutlich mehr, ich glaube 10-mal so viel mindestens, wenn nicht noch mehr. Auch damals hatte man schon bemerkt, dass die Touristen sich sehr ungleichmäßig verteilen. Und dann hat die japanische Verkehrszentrale, danke, versucht die Leute halt auch mit Werbeaktionen woanders hinzulocken. Das hat mal besser und mal schlechter geklappt, aber es ist ein Ziel schon seit knapp 20 Jahren oder länger, die Leute nicht nur nach Tokio und Kyoto zu bringen.
An dem schließen wir uns tatsächlich an, weil wir der Meinung sind, es gibt so viel in Japan zu entdecken, dass es sich lohnt, auch aus dieser goldenen Route mal auszubrechen und woanders hinzufahren. Und deswegen auch die ganzen letzten Podcast-Folgen, das waren alles keine goldenen Routenziele und jedenfalls zurück nach Shimane und den Zahlen.
Wo ist denn Shimane auf der Liste?
Auf dem allerletzten Platz aller besuchten Präfekturen Japans. Es gibt 47 Präfekturen und alle anderen haben mehr Besucher außer Shimane. Und es gibt eine Umfrage, die gemacht wurde von
Das waren Prozent hier, oder? Die hier vor mir liegen.
Das sind Prozentwerte, ja.
Also von 100%, überraschenderweise wäre ich es gedacht, von 100% der Leute waren, wir haben es jetzt oben abgeschnitten, deswegen sehe ich es nicht mehr, ich glaube fast 60-70% waren in Tokio unterwegs und in Shimane. Und Shimane ist eine ganze Präfektur mit vielen Orten, mindestens 2 stellen wir euch heute vor, oder 3. Ist bei 0,2%. Also selbst von vielen, vielen Millionen Touristinnen und Touristen sind 0,2% nicht viel.
Also das war tatsächlich eine Umfrage, die bei Touristen, die das Land verlassen, durchgeführt wurde von der JNTO. Da sind also nur die Sachen genannt, wo sie also die Touristen selber genannt haben. Deswegen ist diese Umfrage natürlich auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und eine andere Tabelle, die wir uns angeschaut haben, hat die Übernachtungszahlen der Präfektur von ausländischen Touristen ausgewertet. Und wenn ihr in Japan in einem Hotel eincheckt oder in einem Airbnb oder in einem Guesthaus, dann müsst ihr immer euren Reisepass vorzeigen. Und die werden ja kopiert. Und dann fragen sie immer, dürfen wir das kopieren? Und man sagt immer ja, weil man nicht nein sagen kann. Und anhand dieser Zahlen können die Hotels natürlich auch bei der JNTO dann zurückmelden, wie viele Auslandstouristen bei denen übernachten. Da wird auch erfasst, aus welcher Region die Leute kommen. Aber auch da war Shimane ganz, ganz, ganz weit abgeschlagen vom Rest.
Ja, das heißt, man kann vielleicht sagen, dass einige sehr beliebte Regionen Japans ein Problem mit Overtourism haben, aber mit Sicherheit nicht Shimane. Und ich gehe mal von unten nach oben durch. Was da noch so draufsteht, es steht Shimane drauf, es steht Fukui drauf. Fukui werden wir jetzt bei der nächsten Reise nochmal in den Fokus nehmen, weil da ist noch eine der 12 Originalburgen, die wir anschauen.
Die letzte, die uns noch fehlt.
Die letzte, genau, die noch fehlt. Dann ist Tokushima dabei, auf Shikoku unten. Tottori, wo wir in der letzten Podcast-Folge drüber gesprochen haben. Kochi und Ehime ebenfalls auf Shikoku. Und dann geht's weiter mit Miyazaki, das ist ganz im Süden von Kyushu. Akita, auch kein so beliebtes Ziel. Wir sind jetzt bei 0,4%, also immer noch mit einer Null vorne. Und dann Niigata, Fukushima, Yamagata, alles mit Null vorne dran. Auch Yamagata.
Tragisch, obwohl das so gut angebunden ist
toller nach Tokio. Toller Ort, viele tolle Touristenziele auch. Man kann direkt mit dem Shinkansen hinfahren, wie nach Akita ja auch. Mhm. Und Shimane und auch Tottori sind ja nicht so einfach zu erreichen. Deswegen sind sie wahrscheinlich noch ein Stück weiter unten in der Liste.
Dabei sind sie tatsächlich auch mit Flughäfen angebunden. Also man könnte mit Inlandsflügen relativ leicht hinkommen.
Ja, der Flughafen von Izumo, Tottori, Schrägstrich, irgendwas dazwischen.
Die haben zwei.
Haben zwei, ne? Der von Tottori ist der Detektiv Conan Flughafen. Haben wir, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt. Wir waren nicht da, aber wir sind mit dem Zug gekommen. Aber da sind überall Conan-Statuen und überall Conan-Poster und lustige Dinge und scheint ganz cool zu sein, weiß ich auch nicht.
Genau, also es gibt tatsächlich Flüge aus Haneda, aus Osaka, Itami und auch Fukuoka. Also inlandsmäßig ist der Izumo-Flughafen gut angebunden. Also wenn man sagt, man ist jetzt in Tokio und will nicht diese ganze Strecke mit dem Zug fahren, würde ich vielleicht sogar sagen, hey, flieg drüber, weil das ist auch nur irgendwie ein bisschen mehr als eine Stunde.
Aber Zugfahren mögen wir ja.
Genau, also wir sind ja, wie wir letzte Folge schon gesagt haben, aus Tottori angereist mit dem Expresszug. Und ich habe
das ist übrigens sehr nah. Also Tottori und Matsue sind eine Stunde knapp.
Eine Stunde 30 in der Sannin Line Limited Express. Ich habe es aufgeschrieben.
Ja, also das geht am Morgen nach dem Auschecken, nach dem Frühstück kann man rüberfahren, hat noch einen ganzen Tag in Matsue. Ist super nah.
Genau, also wir haben das gemacht, dass wir in der Früh noch irgendwas in Tottori gemacht haben. Ich habe schon wieder vergessen, was. Und dann sind wir rübergefahren und war gegen Mittag in Matsue. Weil ich weiß, ich habe gegen 12 die Fahrräder reserviert gehabt. Aber wenn man eben nicht aus Tottori kommt, kommt man sehr gut aus der Region Okayama. Da fährt der Yakumo Limited Express. Der braucht 2,5 Stunden von Okayama bis nach Matsue. Es gibt täglich 12 Verbindungen, die hin und her fahren. Und nach Okayama kommt man perfekt mit dem Shinkansen. Zum Beispiel aus Osaka ist man in 45 Minuten mit dem Nozomi, also einem ganz, ganz schnellen Shinkansen, der weniger Stops hat als die anderen Shinkansen. Und dann eben noch diese 2,5 Stunden bis nach Matsue. Und dieser Yakumo Limited Express, der fährt auch bis nach Izumo durch oder auch an Tamatsukuri Onsen, wo wir auch gleich dazu kommen werden.
Genau, und was man wissen muss, wir auch erfahren haben, als wir wegfahren wollten. Wir sind quasi mit dem Yakumo zurückgefahren von Matsue weg. Es gibt jetzt, ich weiß nicht, stand an der Station war ein Aushang, ab wann das gilt, aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine freien Sitzplätze mehr in diesen Zügen. Das heißt, ihr müsst vorher einen Sitzplatz reservieren, bevor ihr diesen Yakumo-Zug nutzen könnt. Das geht an jedem Bahnhof, entweder am Automaten oder am Counter, am Midori no Madoguchi oder Ticket Count, wie heißen die? Ticket Office? Steht meistens dran.
Ja.
Und Es ist super easy, auch am Automaten super easy, aber nicht an jeder Station, wo dieser Zug hält, gibt es einen Automaten oder ein Ticket-Office, weil wir zum Beispiel in Tamazukuri Onsen eingestiegen sind und wollten am Vorabend das Ticket kaufen und das ging tatsächlich, da war so ein ganz kleiner Automat, der aber Probleme mit dem Wechselgeld hatte, das weiß ich noch, der konnte nicht alles zurückgeben.
Genau, und wir erzählt die Geschichte.
Und ganz wichtig, man kann da ein Zugticket kaufen, man kann aber keinen Sitzplatz reservieren für einen anderen Tag als den Tag, an dem man sich dort gerade befindet. Das Zugticket war, glaube ich, 2 Tage gültig, das konnten wir am nächsten Tag noch benutzen. Aber als ich mein Ticket rausgezogen habe mit dem Sitzplatz, ist mir leider zu spät erst klar geworden, dass dieses Ticket nur heute geht.
Und das war halt am Vorabend, wo wir eigentlich nicht fahren wollten.
Das heißt, wir haben quasi weiß nicht, ob das die Sitzplatzreservierung war oder der Sonderzugaufschlag, eins von beiden. Auf jeden Fall dieses zweite Ticket, was man gebraucht hat, neben einmal die Strecke und zusätzlich den Sonderzug, das Sonderzugticket, gilt nur am Tag des Kaufes und deswegen musste ich es am nächsten Tag nochmal kaufen. Im Zug wurde mir gesagt, ich soll mal probieren wo sind wir ausgestiegen? Okayama? Takahashi oder Okayama, mal am Bahnhof zu fragen, ob sie mir das zurückerstatten können. In Bichu Takahashi war kein Mensch, da war schlicht und einfach keine Person vorhanden. Und in Okayama haben sie gesagt, nee, das machen wir nicht, haben wir nichts mit zu tun, das ist nicht unser Problem.
Surprise, ich habe nichts anderes erwartet.
Nein, ich auch nicht. Sind knapp 20 Euro gewesen, es war jetzt nicht so viel, aber es war ärgerlich.
Ja, die Empfehlung wäre dann tatsächlich vielleicht, dass ihr nicht gerade in Tamazukuri Onsen das Ticket kauft, sondern vielleicht in Matsue.
Genau,
oder in
wichtig, an den normalen JR-Automaten und am Schalter kann man natürlich auch Sitzplätze für andere Tage reservieren. Das war nur dieser eine Automat, der konnte nur für heute quasi ein Ticket rausspucken. Und wir hatten natürlich, wir planen gerne Sachen vor oder reservieren gerne Züge, einfach damit wir auch sicher sein können, dass wir einen Sitzplatz haben. Und deswegen wollten wir es halt am Vortag kaufen, damit wir auch wirklich am nächsten Tag fahren können.
Damit wir halt auch weniger Stress haben in der Früh.
Genau, also hat nicht geklappt, war nicht so gut.
Genau, du hast gerade eben noch erwähnt, Bichu Takahashi. Ganz kurze Erklärung dazu, das ist auf dieser Strecke von diesem Yakumo Limited Express. Und da sind wir ausgestiegen, während wir zurückgefahren sind von Matsue Richtung Osaka und haben dort quasi so einen halben Tag verbracht in Bichu Takahashi, weil da ist auch eine der japanischen Originalburgen, die wir uns angeschaut haben und sind da quasi ohne Gepäck gereist. Das Gepäck haben wir vom Ryokan nach Osaka geschickt und sind dann quasi ohne Gepäck dort auf die Burg hochgestiegen, weil das war eine ganz schöne Wanderung.
Ja, wow. Aber Bichu Matsuyama heißt das Schloss.
Ja, genau.
Burg. Kein Schloss, immer wieder. Und ist ein bisschen schwierig, weil Matsuyama ist ja auch die Burg auf Shikoku, bei der Stadt Matsuyama. Aber Bichu Matsuyama ist bei Bichu Takahashi, oh Gott. Naja, ihr wisst schon. Anyway, wir schweifen ab. Eigentlich geht's ja um Shimane.
Shimane. Shimane ist eine Präfektur, die offensichtlich sehr wenig besucht wird. Und ich blätter jetzt das Blatt um.
War aber extra laut gemacht, damit man es auch blättern hört, oder?
Ja, natürlich.
Ist nicht aus Versehen, es gehört dazu.
Ja, genau. Wenn ich das schon anmoderiere, dass ich das Blatt bewege, dann darfst du es auch hören. Okay, also was gibt's?
Jetzt will ich auch umblättern. Ich habe ja dasselbe Blatt. Achtung.
Dedem. Also, was gibt es in Matsue? Offensichtlich gibt es dort eine Burg, die wir uns angeschaut haben. Weil, wie ihr schon gehört habt, wir sind auf einer Mission, alle der 12 Originalburgen Japans anzuschauen. Und
wir sind bei 11.
Wir sind bei 11.
Fukui.
Und tatsächlich in Matsue, die Burg, die ist von 1607.
Genau, also sie wurde gebaut zwischen 1607 und 1611. Und 1611 war sie fertig und gehört damit zu den ältesten noch in Japan zu sehenden 12 Originalburgen. Ganz spannend.
Grundsätzlich ist das eine ganz schöne Burganlage mit einem schönen Burgpark und auch mit einem sehr, sehr fetten Burggraben, auf dem man sogar auch auf kleinen Booten fahren kann, wenn man möchte. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Aber drumherum um die Burg ist auch noch sehr viele alte Samurai-Gebäude erhalten. Und auch Teehäuser und nette Cafés. Also ist grundsätzlich eine sehr schöne Ecke. Wir sind vom Bahnhof Matsue dorthin gelaufen. Ich glaube, wir haben so eine Viertelstunde bis halbe Stunde.
Ja, eher eine halbe Stunde. War schon ein Stückchen, ja.
Ja, und es hat auch ein bisschen genieselt, also Wetter war nicht so gut. Aber trotzdem, Burg war sehr beeindruckend, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wie war deine Einschätzung zu Burg?
War nett. War gut. Also man hat eine schöne Aussicht von oben, wie immer. Kann ein bisschen was anschauen. Diese alten Burgen haben meistens keine guten Ausstellungen, weil nicht mehr viel da ist, was auszustellen ist. Ich glaube, hier war auch unten so ein bisschen lokal, ein bisschen Geschichte, ein bisschen Handwerk war, glaube ich, drinne. Und oben wieder ja so eine Aussichtsplattform. Man konnte nach draußen schauen auf den Shinji-See, weil Matsue liegt am Shinji-See. Mhm. Der Shinji-See ist einer der größten Süßwasserseen Japans. Es ist ein relativ großer See und man kann ihn wunderbar mit dem Fahrrad umrunden. Dazu später mehr. Ich fand tatsächlich schöner als die Burg selbst das Gelände. Also der Park drumherum war ganz nett. Da gab es auch eine Pflaumenbaum, Pflaumenblüten.
Ja, stimmt, der Pflaumengarten.
Pflaumengarten, danke. Bai-en auf Japanisch. Kann nur noch andere Sprachen, kein Deutsch mehr. Und der hat auch geblüht, als wir da waren. Also da hatten wir noch Pflaumenblüten. Wann war das denn?
Mitte März,
ne? Genau, das ist so ab Februar bis Mitte Februar bis Mitte März ist Pflaumenzeit. Es war schon am Ende der Pflaumenzeit. War nicht mehr die volle, prachtvolle Blüte. Aber Pflaumen sind ja auch schön, die riechen gut. Im Gegensatz zu Kirschen. Kirschen riechen halt nach gar nichts. Deswegen mag ich Pflaumen. Und vor allem aber auch das Drumherum. Du meintest mit den Samurai-Häusern, da gibt es so ein paar Wohnhäuser, die man auch besichtigen kann. Wir hatten nicht die Zeit reinzugehen, haben aber von draußen diese eine Straße, die ja hinter der Burg vorbeigeht, haben wir uns angeschaut, sind da ein bisschen durchgelaufen und fand das relativ schön. Ja. Mhm.
Wir waren auch tatsächlich in einem Museum, und zwar bei dem Lafcadio-Herrn-Museum. Oder sein japanischer Name, Koizumi Yakumo. Und das war jemand, der hat sehr viel über Japan geschrieben. Also
das war einer der ersten Japanologen, kann man, glaube ich, so sagen. Also er hat in Japan gelebt. Er ist in Griechenland ist er geboren, 1850, also um so eine zeitliche Einordnung zu kriegen. Und ist 1904 verstorben in Tokio. Hat aber lange Zeit in der Gegend von Izumo gelebt und dort auch geheiratet, hat Familie gehabt, seine Nachfahren, die gibt's auch heute noch, klingt komisch, die sind noch aktiv, auch in der Gegend. Ich glaube, einer von ihnen ist Künstler geworden. In dem Museum war auch etwas von einem seiner Kinder, glaube ich, oder Enkel, keine Ahnung. Geht hin, schaut's euch an. Und der ist ein ganz spannende Person und gibt's auch viel Forschung über ihn und ist in Japan aber sehr bekannt. Also war einer der wenigen Ausländer in Japan, die ja A, zu der Zeit dort waren und B, auch dort ihren Lebensmittelpunkt hatten. Und auch dort, ich glaube, an der Universität hat er gelehrt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Der war tatsächlich erst als Sprachlehrer drüben in Japan. Also der hat Englisch, glaube ich, dann unterrichtet, wurde dann aber später von der japanischen Uni berufen und war dann später ja auch in Tokio an der Uni und hat dort unterrichtet.
Ich glaube, sogar an der Todai, ne?
Ja.
Meine ich.
Ja, und sein Grab ist in Tsuchigaya.
In Tokio.
Genau. Ja, in Tokio, genau.
Kann man anschauen, wenn man möchte. Und war ein tolles Museum, klein. Also so ein Stündchen ist man durch. Aber ich bin eh kein Freund von riesengroßen Museen. Nach einer Stunde bin ich auch fast nicht mehr aufnahmefähig, gerade wenn es neue Themen sind. Und fand das sehr modern. Und es war, glaube ich, also sein Geburtshaus war daneben, so ein, zwei Straßenecken
sein
weiter.
Sein Wohnhaus, und nicht sein Geburtshaus.
Sein Geburtshaus war nicht in Japan, stimmt. Sein Wohnhaus, wo er gewohnt hatte, das kann man auch besichtigen. Haben wir nicht gemacht, kann man rein. Und so eine Ecke weiter ist eben dieses Museum. Und das fand ich architektonisch sehr schön. Ein sehr schönes Haus gewesen. Und ja, mit vielen Inhalten. Man hätte, glaube ich, auch noch mehr dort lesen können. Gab es noch Schaukästen. Alles gut auf Englisch?
Mhm. Tatsächlich sehr gut, sehr viel auf Englisch. Und ich fand von seiner Lebensgeschichte total spannend, weil das mal was anderes war als diese ganzen reichen Männer, die nach Japan gereist sind, um irgendwelche Dinge mitzunehmen und darüber zu reden. Weil er ist tatsächlich jemand aus einer sehr armen Familie, der halt über Jobs nach Japan gekommen ist. Und
ich muss gerade an Albert Kahn denken.
Ja, genau, an Albert Kahn.
Albert Kahn, kurzer Exkurs. War auch ein Reisender, hat ein bisschen so Kolonial-Style-mäßig alles eingesackt, was er finden konnte und das nach Frankreich gebracht und in, In Paris gibt es ein Museum, Albert-Kahn-Museum, das wir damals auch besucht hatten. Wir wollten auch eine Folge drüber machen, hatten es aber irgendwie
noch nicht geschafft.
Nicht geschafft. Und das Museum lohnt sich sehr, einen tollen japanischen Garten. Und er ist eben einer von diesen Rich Kids, die einfach durch die Welt gereist sind und alles eingesackt haben, was sie gefunden haben. Ja, genau. Und Koizumi Yakumo oder Love Cardio, ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen wird. Hearn.
Weiß ich nicht.
Hearn, Haran. Der war ein bisschen anders, ja.
Genau, und also das hat mich tatsächlich begeistert, weil das einfach jemand ist, der rübergegangen wegen Jobaussichten und dann dort geblieben ist bis zu seinem Tod. Und das ist, finde ich, einfach total spannend, dass solche Geschichten damals möglich waren. Genau, was haben wir noch in Matsue gemacht? Wir haben Ramen gegessen zur Mittagszeit in einem ganz kleinen Ramenladen, wo nur Schüler zu dem Zeitpunkt auch drinne waren, die den ganzen Laden unterhalten haben. Also ich fand das irgendwie sehr, sehr nett, dass wir da zufällig in einen Laden gelandet sind, der local-mäßig bei der Jugend beliebt war, weil ich das immer so ein, finde ich, so ein nettes Gefühl hat, wenn da die Angestellten, die den Laden betreiben und die Leute irgendwie so eine Beziehung haben und man da so ein bisschen lauschen kann. Und was wir sonst noch gemacht haben, wir haben uns Fahrräder ausgeliehen, weil wir am nächsten Tag eine größere Tour geplant hatten rund um den Shinji-See, so ungefähr rund um den Shinji-See, nicht komplett. Und
ja, doch, wir sind komplett rumgefahren.
Ja, das stimmt. Ja, nicht alles direkt am See, aber sind rumgefahren. Kann man schon, ja, das kann man so sagen. Jedenfalls, der Giant Store in Matsue ist direkt an der, wie heißt sie, Shinjuku Onsen Station. Da fährt eine ganz kleine Bahn, die nur zwischen Matsue und Izumo hin und her fährt. Das ist die Bataden Bahn. Und da kann man Fahrräder mitnehmen, weil ursprünglich war unser Plan, wir fahren mit den Rädern aus unserem Ryokan bis nach Izumo und nehmen von Izumo die Bahn zurück nach Matsue. Aber dann hat am Ende uns das Fahrradfahren so viel Spaß gemacht mit den ausgeliehenen Rädern, dass wir die ganze Strecke dann zurückgefahren sind und doch gar nicht in diesen Zug gestiegen sind.
Ja, ist halt ein guter Plan B, ne? Man kann jetzt sagen, wenn man es nicht schafft, weil wir mussten die Räder am nächsten Tag ja auch wieder zurückgeben bis 18 Uhr oder so, weiß ich gar nicht mehr genau. Und hätten halt gesagt, wenn wir jetzt zu spät unterwegs sind, dass wir uns einfach in den Zug setzen und dann dahin fahren. Und der Giant Store ist wirklich direkt
am
Bahnhof.
Genau.
Und aber nicht am JR-Bahnhof, also sind zwei verschiedene Linien. Und die sind auch nicht nebeneinander. Dieser Bahnhof, hieß der Shinjuku Onsen, glaube ich.
Shinjuku Onsen.
Und Matsue Station, die sind schon relativ weit, so eine halbe Stunde zu Fuß auseinander.
Das habe ich anfangs auch nicht gecheckt, als ich gelesen habe, der Giant Store ist an der Station. Da habe ich mir so, ja klar, ist doch an der Station. Moment, nein, ist er nicht.
Andere Station. Ja, auf jeden Fall, Giant Stores mögen wir ganz gerne, weil sie vernünftige Räder haben und man kann sie da ausleihen. Und ich glaube, wir haben noch nie vorher einen Giant Store wirklich benutzt.
Mm-mm.
Und wollten das da einfach mal ausprobieren, auch wie die Qualität der Räder sind. Und
einfach wie der Ausleihprozess ist.
Genau, wie das so funktioniert. Und ich glaube, es war easy.
Es war super easy. Die haben eine englische Webseite, die kannte ich schon, weil ich mir die schon mal angeguckt hatte für den Shimanami Kaido, weil da gibt's auch einen Giant Store, wo man sich Räder ausleihen kann. Und bin deswegen auch drauf gestolpert, dass sie was in Matsue haben. Und da habe ich zwei Rennräder ausgeliehen. Super cooler Service vor Ort. Also die haben uns die Räder noch mal angepasst. Wir konnten kurz eine Runde fahren und gucken, ob die Größen passen, könnten uns das einstellen. Man kann sich sogar, wenn man möchte, für einen Aufpreis von 500 Yen, glaube ich, seine eigenen Klickpedalen mitnehmen. Und die schrauben einem das dann an, wenn man das unbedingt möchte. Wir haben darauf verzichtet, weil wir nicht extra die Fahrradschuhe und die Klickpedalen mitschleppen wollten für anderthalb Tage Fahrradfahren. Wir sind mit Turnschuhen gefahren.
Um Gottes Willen. Wie tief sind wir gesunken?
Ja, das sieht schon irgendwie uncool aus, wenn du auf so einem Rennrad sitzt und normale Turnschuhe anhast, oder?
Was wir auf jeden Fall dabei hatten, war eine Satteltasche, Vulgo Rakete. Also eine etwas längere Satteltasche, die über ein Hinterrad schwebt und am Sattel
Sattelstütze
befestigt ist.
Genau.
Genau, und da haben wir halt unser für den Tag notwendigen Sachen reingepackt, weil wir nicht mehr mit Rucksäcken fahren wollen. Das ist beim Fahrradfahren tatsächlich sehr unangenehm und schwitzig. Und war auch relativ warm an dem Tag, deswegen war in Ordnung.
Genau, aber noch mal ganz kurze Ergänzung zu diesem Zug, der zwischen Izumo und Matsuo fährt mit den Fahrrädern mitnahme. Weil das Schöne daran ist, dass man da das Fahrrad, so wie es ist, einfach mit reinnehmen kann. Und es keinerlei Zeitbeschränkungen gibt. Weil die ganzen anderen Cycle Trains Japan, die fahren immer nur, da darfst du immer nur im Winter rein oder im Sommer und dann musst du das Fahrrad noch verpacken oder nicht, muss vorher reservieren. Ja. Es gibt lauter Regeln, die alle konfus sind.
Nur am Wochenende oder nur zu bestimmten Wochenenden und zu Feiertagen nicht. Zu bestimmten Uhrzeiten und wenn der Mond richtig steht und keine Ahnung.
Jedenfalls, das macht einen immer wütend, also mich vor allem. Weil alle diese Cycle Trains, wenn ich sie mir dann genauer anschaue, sich als nutzlos herausstellen. Jedenfalls, den dürft ihr immer nutzen. Fertig. Und der Aufpreis für die Fahrräder, den konnte ich leider nicht rausfinden. Aber er ist irgendwas bei zwischen 300 und 500 Yen. Genau, also haben wir uns, nachdem wir uns die Burg angeschaut haben, sind wir dann mit den Rädern zu unserem Ryokan gefahren, weil wir haben nicht in Matsuo selbst übernachtet, was wir eigentlich ursprünglich sogar vorhatten. Aber dann bin ich irgendwann auf meiner Suche nach Onsen über einen Ryokan gestolpert, was etwas hatte, was mich total neugierig gemacht hat. Und das war das Chorakuen Ryokan in Tamatsukuri Onsen. Das ist etwa 10 Kilometer aus Matsuo entfernt am Biwa-See.
Am
Shinji-See, Entschuldigung. Und dann noch da geht so ein Fluss rein. Ich weiß leider nicht, wie er heißt. Und an diesem Fluss ist Tamatsukuri Onsen. Jedenfalls dieses Ryokan hat damit geworben, dass sie den größten roten Buro Japans haben, den man gemeinsam nutzen kann. Also Männer und Frauen können diesen Onsen gemeinsam zeitgleich nutzen. Und das fand ich so cool, da habe ich den Tisch gehauen, dass ich da unbedingt hin wollte. Und das war auch eine der absoluten Highlights für mich in dem letzten Urlaubsjahr. Wir waren mit wirklich insgesamt für fast 5 Wochen in Japan in diesem Jahr. Und dieses Ryokan hat es mir wirklich so angetan, dass ich da jederzeit sogar wieder hinfahren würde. Schaust du gerade nach, wie der Fluss heißt?
Ja, ist der Tamayugawa.
Tamayugawa.
Der Edelsteinwasserfluss. Also Tama vielleicht, diese ganze Region, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Izumo ist sehr verwoben mit der japanischen Mythologie und Schöpfungsgeschichte. Und da gehören natürlich auch die Magatama, die Krummjuwelen heißen sie, glaube ich, dazu als Insignien des Kaiserhauses. Und keine Ahnung, so tief bin ich gar nicht drin. Aber in Tamazukuri gibt's wohl diese Tama, also diese Edelsteinchen. Man kann sie da auch herstellen oder machen. Es gibt auch Handwerk und ist alles so ein bisschen verbunden mit dieser Mythologie.
Genau, also der Ort Tamatsukuri Onsen ist auch seit dem 8. Jahrhundert. Tatsächlich gibt's erste Erwähnungen, was ich total faszinierend fand. Also es wird damit geworben, dass es einer der ältesten Onsen-Orte Japans ist. Generell zum Chorakuen. Das Ryokan gibt seit über 150 Jahren. Den großen Rutenboro, den gibt es seit 1909. Die Tatsache, dass man gemeinsam mit seinem Partner im selben Onsen baden kann, das gibt's relativ selten mittlerweile nur noch in Japan. Da wir ja immer zu zweit reisen, müssen wir uns auch immer irgendwie trennen, wenn wir uns nicht irgendwie einen Privatonsen gönnen. Die sind immer relativ pricey, wie ich finde. Und deswegen ist es irgendwie zu meiner neuen Mission geworden, so gemeinsam Badeonsen auszuprobieren. Und bei dem ist man erst nackt in der Umkleide, man trennt sich schon nach Geschlechtern, dann zieht man sich um, also man macht sich nackig, dann geht man zum Waschen und dann hat man noch einen Indoor-Onsen, der getrennt ist. Und dann, wenn man nach draußen gehen möchte, gibt es so Badekleidung, für Frauen so ein Kleid, was man sich überwirft, für Männer so eine Papierservietten-Unterhose, die irgendwie nicht so geil ist, wie ich finde.
Naja, sie hat halt eine Einheitsgröße und wenn man nicht schlank und rank ist, dann passiert es schon, dass man nicht reinpasst. Bestimmten Personen könnte das passieren. Die reisen halt auch. Also das ist wirklich nur Papier. Und wenn man da eh schon nicht gut reinpasst, dann reißen die auch auf. Das ist aber nicht schlimm. Also weil man robbt sich dann ins Wasser und dann ist man ja eh unter Wasser und dann passt das schon irgendwie. Aber ja, ich hätte halt gerne einfach entweder eine Badehose gehabt. Ich glaube, Leute hatten auch ihre eigene Badehose dabei. Mhm. Oder irgendeinen Stoff mit Gummizug. Das wäre ja auch okay gewesen. Diese Papierunterhosen waren naja, random. Und ich wollte mir auch nicht die Blöße geben und zu fragen, ob sie eine größere Größe hatten an der Rezeption. Das war mir dann auch zu dumm. Mhm. Ja, was ich cool finde, aber stand auch ein Schild drin im Onsen, dass Tattoos erlaubt waren. Was ganz weird ist, so, sie kommunizieren es nicht. auch auf den Webseiten nicht, auch auf den englischsprachigen Webseiten nicht. Ich glaube, wir haben bei Japanican gebucht. Das ist eine Buchungsseite für japanische Hotels. Da sind auch ein paar Sachen drin, die man jetzt bei Booking oder anderen größeren Plattformen nicht findet. Ganz cool eigentlich, hat auch alles gut funktioniert, auch mit Überweisung, Kreditkarte, aber meistens muss man halt Vorkasse zahlen bei Japanican. Und die Preisanzeige ist pro Nacht, da muss man immer zweimal hinschauen. Booking ist es ja pro Reiseabschnitt. Und dann denkt man manchmal, boah, voll günstig, und dann sieht man die Rechnung am Ende und ist wieder teurer. Anyway, das wird nirgendwo, auch auf der Website und bei Japanican auch, gesagt, dass man mit Tattoos rein kann. Deswegen waren wir unsicher. Am Anfang auch abgeklebt, als wir frisch drinne waren. Und dann haben wir in der Umkleide ein Schild gesehen, dass dann eben, haben es fotografiert, vielleicht finde ich es und stelle es dann in den Eintrag im Blog mit rein, wo dann drin stand, dass ja heutzutage die Zeiten wandeln sich, glaube ich, sowas stand da, und ausländische Besucher und auch religiöse Tattoos gibt's auch, und man möchte da bisschen inklusiver sein, und deswegen wird nichts gemacht. Also deswegen ist es fein, und man soll doch bitte akzeptieren, dass auch Menschen mit Tattoos hier baden können. Also es richtete sich an Japanerinnen und Japaner, es war komplett japanisch, das Schild. Das war auch kein Infoschild für uns, dass wir da jetzt rein können, sondern das war eine Information an die japanisch sprechenden Gäste, dass sie sich nicht so anstellen sollen. War ich ganz witzig eigentlich. Und heißt für mich aber dann, ab Tag 2 hatte ich keine abgeklebten Tattoos mehr, sondern konnte mich frei im Wasser bewegen. Weiß nicht, klingt komisch, aber man hat halt immer so ein Latex-Ding auf dem Rücken, und das ist halt, wenn das länger mehrere Tage drauf ist, ist das auch unangenehm.
Ja, und man gibt ja auch Leute mit Tattoos, die man nicht einfach so abkleben kann.
Genau, richtig.
Ja. Also du hast jetzt nur eins auf dem Rücken, und wir haben aber Freunde, wo die gesamten Arme und auch die Beine komplett mit Tattoos voll sind. Da brauchst du nicht anfangen, das irgendwie abzukleben. Und deswegen finde ich das total toll, dass in so einem wirklich altehrwürdigen Ryokan, was über 150 Jahre schon da steht, in so einem Onsenort, der seit zu den ältesten Japans gehörte, einfach so modern eingestellt ist einfach und sagt, nee, komm, wir sagen da jetzt nichts und machen das jetzt zu was Positivem.
Ich fand die Vibes ganz cool. Ja. Also sie haben, wie gesagt, nicht damit hausiert, was ich immer schade finde, weil wenn du vorher dich informierst, dann ist das für mich schon ein Entscheidungskriterium. Aber eigentlich haben sie wirklich nur gesagt, jetzt habt euch nicht so, stellt euch nicht so an. Und das fand ich irgendwie sympathisch. Das war cool.
Generell, das Haus hat mir auch vom Service sehr gut gefallen. Also wir wurden da mit den Fahrrädern, also wir haben natürlich nicht vorher gesagt, hallo, wir kommen mit Fahrrädern, weil wir das von der Radreise schon gemerkt haben, dass das jetzt irgendwie nicht so den Unterschied macht, ob wir vorher Bescheid geben oder nicht, weil entweder sie haben Platz oder nicht. Und die jetzt bei dem Ryokan, die haben wirklich ganz toll dafür gesorgt, dass wir einen sicheren Stellplatz für die Räder bekommen. Die haben eine extra kleine Ecke im Eingangsbereich vom Foyer dann abgesichert, wo dann unsere Fahrräder mit so einem kleinen Zaun gesichert waren. Also war wirklich ganz schön gemacht. Also fand ich toll.
Ja, war fein. Also war auch improvisiert, und sie waren auch
Bisschen überrumpelt,
wussten gar nicht, wieso kommt der hier mit Fahrrädern? Das scheint ja auch nicht so oft zu passieren. Oder nie, weiß ich auch nicht. Und haben aber dann, ja, wie gesagt, Lösungen gefunden. Wir hätten es auch draußen hingestellt, aber ich habe da wenig Schmerzen. Aber gerade bei Leihrädern freut man sich doch, wenn ein etwas sicherer Platz zur Verfügung gestellt wird.
Entsprechend groß war die Verwirrung, dass wir am nächsten Abend dann nach der Tour ohne die Fahrräder zurückgekommen sind, weil wir die ja wieder an den Giant Store zurückgegeben haben,
ja,
an dem
Tag. Sie, wo sind die Räder, oh mein Gott.
Die sind extra hinterhergelaufen, weil sie wissen wollten, wo die Räder sind. Und ich dachte mir so, oh, das sind Leihräder. Wir haben die zurückgebracht.
War witzig, ja. Hat aber sehr gut funktioniert. Ja, habe ich keine Beschwerden. Das Hotel selber, man muss vielleicht ein bisschen ausholen, was es eigentlich ein Ryokan. Da gibt's meines Wissens, lass mich gerne korrigieren, meines Wissens keine eindeutige Definition. Ein Ryokan kann altehrwürdig, traditionell aus Holz sein. Ein Ryokan kann neu aus Beton sein. Ein Ryokan kann klein sein. Ein Ryokan kann groß sein. Und ein Ryokan ist manchmal gar nicht so einfach zu unterscheiden von einem Hotel. Und wenn man danach sucht, was ist denn jetzt der Unterschied, dann findet man ganz viele verschiedene Antworten. Und für uns kann man, glaube ich, sagen, ist der Unterschied der Zweck der Reise. Und ich denke, da gehen wir auch konform mit vielen japanischen Reisenden. Ein Ryokan ist ein Teil eines Urlaubs, ein Teil eines Urlaubs. Und nicht nur eine Übernachtung, nicht nur ein Bett, sondern in einem Ryokan hält man sich auf, man verweilt, man isst in der Regel auch. Und deswegen sind die Zimmer auch in Ryokans in der Regel größer als in kleinen Business-Hotels, weil man ja einen angenehmen Aufenthalt dort haben möchte. Und damit kommt auch ein gewisser Service-Level mit einher. Auch das ist ein bisschen unterschiedlich. Es gibt Ryokans mit 0 Sternen, es gibt Ryokans mit 5 Sternen. Je nachdem, was man da sucht, kriegt man ganz, ganz verschiedene Sachen. Aber glaube ich, dieses ein Ort, wo man sich auch, wo man nicht nur übernachtet, wo man auch sich aufhalten soll und kann, ist, glaube ich, für mich die Definition von Ryokan.
Genau, weil es gibt nicht nur die Onsenbäder, sondern natürlich auch so Schönheitsbehandlungen, die man da machen kann. Und eben das große Abendessen, das Kaiseki-Menü, auch ein ganz tolles japanisches Frühstück. Und ja, das ist natürlich immer sehr schön. Und was mich total begeistert hat, Choraku-en, die haben einen sehr, sehr großen, schönen japanischen Garten. Ich habe aufgeschrieben 33.000 Quadratmeter. Das klingt irgendwie, klingt schon riesig und es ist auch wirklich sehr, sehr groß und sehr weitläufig, sehr verschlungen. Und mir hat es richtig Spaß gemacht mit den wirklich hübschen Yukatas, die da zur Verfügung gestellt werden, denn durch diesen Garten zu streifen und mit denen anzuschauen. Man konnte auch, was ich ja sehr gerne mache, die Goldfische, die Kois im Wasser füttern. Mit
Goldfische?
Es tut mir
das
leid.
Das sind Verkarpfen.
Ja.
Und keine Goldfische.
Ja, ich habe mich ja auch verbessert, weil das keine sind Goldfische Karpfen?
Goldfische sind kleine Fische.
Karpfen. Aber könnten die nicht auch groß?
Hast du jemals schon mal einen kiloschweren Goldfisch gesehen?
Nein, habe ich nicht. Also aber vielleicht passen sich die Fische ja an an ihrem kleinen.
Du bist kein Angler oder so, aber ist egal.
Ist egal, wie
Koi-Karpfen.
Koi-Karpfen konnte man füttern.
Futter konnte man kaufen, genau. Für 100 Yen dort.
Ja, und das liebe ich ja, wenn ich mit die Fische im Teich füttern kann.
Also es gab einen See, Teich, es gab Wege durch den Garten, es gab einen kleinen Wasserfall, es gab eine Höhle, es gab noch ein etwas separiertes Häuschen, wo, was war da nicht, auch der Kaiser schon war oder irgendwie sowas.
Genau, da kann man auch Suiten mieten oder das ganze Haus für sich sogar. Die haben auch da dann Privatonsen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es gibt echt unglaublich viel dort zu entdecken. Und um diesen Teich herum gibt es auch so verschiedene Sitzecken, wo man sich reinsetzen kann und den Garten auf sich wirken lassen kann. Also
auch so eine Art Teehäuschen, ne? Also wo man auf Tatami dann sitzt mit einer offenen Front und man kann auf den Tatami-Matten sitzen und mit einem Dach über sich so nach draußen schauen. Bei uns hat es geregnet, deswegen war das ganz schön. Ja, war ein tolle Anlage.
Man kann da schon Zeit verbringen.
Was das Choraku-en nicht ist, und das ist wichtig zu wissen, es ist kein kleines, schnuggeliges Holzhaus. Das war es vielleicht mal vor langer Zeit, aber das Haus selber mit, ich glaube, 3 Flügeln, 2 auch unterschiedlichen Alters, ist eine Betonburg. Das ist eine Betonburg mit, ich weiß nicht mehr genau, wie vielen Stockwerken. Lass es 5, 6, 7 sein.
Aber wir sind da reingefahren mit den Rädern und ich dachte mir, schon hässlich von außen.
Ja, also riesige Lobby mit schönen Aufenthaltsraum, einer tollen Raucherecke tatsächlich. Die haben eine offene Raucherecke gehabt, man musste nicht oben rein und die hatte so einen Staubsauger und mit einer Glasplatte irgendwie und das Glas hat, das war ganz fancy.
Ich habe den Micha in dieser Raucherecke fotografiert. Ja,
war mega gut. Und einen eigenen Omiyage-Shop gab es da, also ein Mitbringsel-Souvenir-Shop. Und es war wirklich ein sehr, sehr großes Etablissement, aber wirkte trotzdem nicht überfrachtet. Also ich fand es in Ordnung. Also viele Gäste. Aber dadurch, dass es so weitläufig ist und auch der Garten so groß ist, war es nie voll.
Genau, auch beim Abendessen und beim Frühstück konnte man sich Slots aussuchen, wann man essen möchte. Und ich empfand diese Essensräume jetzt nicht belastend voll, weil wir waren jetzt auf der letzten Japanreise auch in sehr, sehr großen Ryokan-Burgen auf Hokkaido. Und da fand ich jetzt einiges schon so, boah, okay, jetzt ist echt unglaublich laut und das Essen ist Stress pur. Aber das ist mir im Choraku-en nicht so vorgekommen.
Genau, ist auch kein Buffet. Das war auch ein großer Unterschied. Wir waren jetzt Buffet, Essen. Das ist ja immer Krieg, auch in Japan. Gerade in Japan, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und ich war noch nicht so oft beim Buffet hier. Und Chowakuen ist kein Buffet, ist abends ein Kaiseki-Menü. Und früh ist, glaube ich, auch ein Frühstück, ne?
Ja,
japanisches Frühstück.
Serviert bekommen.
Genau. Und obwohl es ein großes, modernes Gebäude ist, ein Betongebäude, fand ich es trotzdem ästhetisch. Also der Garten war schön eingewoben, die Zimmer waren schön, waren Tatami-Zimmer. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in einem großen Hotel unterwegs bin, sondern ich habe die Ryokan-Ästhetik verspürt. Keine Ahnung.
Ja, und ich habe auch wirklich das Gefühl gehabt, dass sie sich unsere Gesichter gemerkt haben. Also ja, gut, kann natürlich auch sein, wir waren nicht die einzigen Ausländer. Es waren noch ein, zwei andere Pärchen da.
Hört,
ja. Aber sie haben sich wirklich die Mühe gemacht, dass sie sich uns, gut, vielleicht war die Sache mit den Rädern jetzt schon auch sehr einprägsam, wer weiß. Also, aber jedenfalls, ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt und kann das Hotel, also das Ryokan, wirklich mit vollster Überzeugung weiterempfehlen. Was Tamatsukuri Onsen noch hat, was wir leider nicht sehen konnten, war, am Fluss selber wachsen unglaublich viele Kirschbäume. Also wir haben sie Mitte März gesehen. Wir haben auch schon die Knospen gesehen, die an den Bäumen hängen. Aber wir haben keine einzige Kirschblüte dort gesehen. Aber was ich auf Bildern gesehen habe, das muss unglaublich schön dort sein. Und ich glaube, natürlich, klar, die Inlandstouristen, die kennen das und auch die Leute dort in der Gegend kennen das sicherlich auch. Aber ist wahrscheinlich ein schöner Ort für Kirschblüte, wenn man sich irgendwann mal etwas, was ein bisschen ruhiger ist, aussuchen möchte. Mhm. Würde ich vielleicht mal machen.
Dem Ort selber gab es mehrere große Onsen-Ryokan. Sehr, sehr große Gebäude mitunter, auch ein paar kleinere. Das heißt, wenn man jetzt nicht in das gehen möchte, war nicht ganz billig, aber auch nicht Luxus.
Mhm.
Ich rechne dann immer das Essen mit rein und dann passt das schon. Du hast Essen, du hast Spa-Facilities, kann man es vielleicht nennen, mit den Onsen, du hast den Garten, du hast die Übernachtung. Und wenn man das so als Komplettpaket zusammennimmt, ist es auch in Ordnung. Könnt ihr selber schauen, wie viel es kostet. Ich habe es vergessen.
Und es ist ja auch immer so, japanische Hotelpreise sind immer sehr variabel. Je nach Reisezeit sind die mal teurer, mal billiger. Das ist irgendwie immer, finde ich, eine schwierige Aussage zu sagen, hier, das kostet jetzt das und das. Es gab eine Studie, weil tatsächlich bewirbt Tamatsukuri Onsen ihre Onsen dadurch, dass dadurch die Haut sehr schön wird. Und ich dachte mir so, ja, sagt halt jeder Onsen grundsätzlich über sich. Aber es gab wohl eine Studie, ich habe aber die Studie selber nicht gefunden. Vielleicht suchen wir nochmal auf Japanisch, wenn der Micha Lust drauf hat, die angeblich nachgewiesen hat, dass das Wasser von Tamatsukuri Onsen so gut ist und die Haut so befeuchtet und nicht austrocknet, also so viel besser die Haut befeuchtet als alle anderen Onsen Japans. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber sie werben damit und es gibt angeblich eine Studie, die das belegen soll.
Ich glaube Ihnen kein Wort.
Ich glaube Ihnen auch kein Wort. Aber es gibt halt diese Sprüche, wenn du, also das steht auf der Webseite vom Chorakuen, wenn du einmal dort badest in dem Onsen, dann wird deine Haut schön. Und wenn du das zweite Mal dort badest, dann sind alle deine Krankheiten geheilt.
Alle für immer.
Alle für immer. Und dann kommt noch on top hinzu, einmal im Jahr baden alle Götter Japans in diesen heißen Quellen. Das sind also die Onsen der Götter Japans. Und deswegen müssen wir alle da rein.
Bisschen Chihiro-Style.
Ja.
Tja, ja, sehr spannend. Das hängt auch damit zusammen, dass die ganze Region Izumo, ja, also nicht nur Mythologie, sondern auch für die Göttergeschichte, das ist, glaube ich, dasselbe, sehr, 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 sehr wichtig ist. Da mit dem Zentrum im nächsten Ort, in
Izumo,
genau. Auf nach Izumo. Ich glaube, wir sind hier fertig, oder?
Mhm.
Ja. Jetzt blättern wir wieder. Wir sind analog. Warte, ich habe zu viele Blätter.
Genau, also.
Wie sind wir da hingekommen?
Ja, also
mit dem Fahrrad hilft euch nichts. Man kann auch mit dem Zug fahren.
Genau. Also man kann natürlich sich auch in diesen Yakumo Limited Express setzen und dann sind es ein oder zwei Stationen aus Tamatsukuri Onsen.
Genau, und Tamatsukuri Onsen ist eine Station von Matsue. Also von Matsue nach Izumo ist halbe Stunde Maximum, weiß ich gar nicht.
Nee, noch kürzer.
Noch kürzer, gell? Also super fix. Einmal am See entlang.
Genau. Und wir sind Fahrrad gefahren. Dafür haben wir die Räder ausgeliehen. Die allererste Idee, die wir hatten, war halt mit den Rädern am, wie heißt der, Shinji-See?
Shinji-See.
Lang zu fahren. Dann habe ich aber das mit Google Maps, die Strecke, weil ich bin so jemand, ich fahre alle Strecken mit Google Maps vorher ab, damit ich auch, ja, weil ich, na ja, nichts Neues sehe, bin ich lang gefahren und habe gesagt, boah, Micha, boah, Micha, da ist so viel Verkehr. Boah, muss das sein? Müssen wir da langfahren?
Bin da etwas entspannter, was das angeht.
Und dann habe ich eine Alternativroute durch den Wald rausgesucht.
Ja, Wald heißt auch Berge, ne? Es ist nicht nur Wald, es ging auch bergauf.
Ja, genau. Und es war halt ein bisschen climben. Und ja, willst du was sagen?
Nee. Gar nicht. Es war schön. Also war die richtige Entscheidung. Wir sind dann ja so parallel zum See durch die Berge gefahren. Und dadurch, dass natürlich da Flüsse in den See reinfließen aus den Bergen, hast du halt ständig Täler gehabt. Deswegen ging es immer mal auf und ab. Haben sehr dichte und dunkle Bambuswälder gesehen, haben kleine Dörfchen gesehen, haben irgendwo, glaube ich, ein Eis gegessen bei so einem Miniladen am Fuße des Berges. Oder Wasser haben wir gekauft, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Und im Endeffekt war es eine schöne Tour und war auch jetzt gar nicht so hoch. Also ein paar hundert Meter.
Es war halt nur das Erste, was man in der Früh, wir kommen aus diesem Onsenort raus am Fluss und dann ging es gleich bergauf und das war so, boah, was habe ich hier getan, warum?
Das waren schöne, ja, nicht mal Landstraßen, es waren fast schon teilweise Waldwege. Alles geteert, glaube ich, haben keinen Schotter gehabt, wir hatten ja auch die Rennräder mit den dünnen Reifen, aber halt schon so, weiß ich nicht, fast einspurig durch Bambuswälder und manchmal auch recht steil und mit relativ viel Laub auf den Straßen. Einmal sind wir sogar abgestiegen, weil es uns zu laubig und wie so dunkle Tunnel aus Bambus. Also es wurde echt düster teilweise in diesen Wäldchen. Und das war super schön. War nice.
Es ist halt einfach so ein Japan, was nicht so alltäglich ist, was auch nicht so viele Touristen so mitbekommen. Also dieses durch kleine Dörfer fahren, wo grundsätzlich relativ wenig Tourismus selbst ist und aber trotzdem nicht so weit von der Zivilisation weg. Also wir sind auch gegen Ende dann an so einer parallel zur Bahnlinie gefahren. Und dann haben wir da so einen Schrein gesehen, wo so mehrere Tori auf den Schrein zugelaufen. Und dann ist quasi die Bahnlinie ist quasi durch die Tori durchgefahren, quer. Hat das quasi also den Zugang zum Schrein abgetrennt. Und das ist irgendwie so, du vorbeigefahren, denkst du so, hä, was passiert da eigentlich? Und das ist aber trotzdem total schön gewesen. Und ja, also das Highlight von Izumo ist natürlich nicht, dass man mit dem Fahrrad dahin fahren kann, dass alles total nett und schön ist, sondern dort steht einer der wichtigsten Schreine Japans. Das ist der Izumo Taisha. Und wenn ihr die Podcast-Folge über Totori vorher gehört habt, da habe ich ja schon, jetzt muss ich den Namen schon wieder sagen, und ich Okuninushi, Gott, das war der mit dem Hasen, der dem geholfen hat bei dieser Geschichte mit dem weißen Hasen von Inaba. Und diese Person, die hat ja dann diese Prinzessin heiraten dürfen. Und dann am Ende seines Wirkens als Gott wurde er quasi in Izumo Taisha, wurde ihm ein Schrein gebaut, wo er drinne wohnt. Und kann man das sagen, drinne wohnt, oder ist das so patzig?
Keine Ahnung, die leben halt da. Die ziehen ja auch um.
Ja, die ziehen auch um.
Die werden ja dann verfrachtet in die Mikroshi und dann geht's halt woanders hin.
Genau.
Ist doch witzig. Die wohnen da halt.
Okay, es passt, die wohnen da halt.
Ja, ich meine, es gibt halt kein gutes Wort im Deutschen dafür. Im Englischen sagt man enshrined, eingeschreint, finde ich, klingt irgendwie so ein bisschen blöde. Aber die leben da halt, die chillen da halt, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Genau, also und die Haupthalle vom Izumo Taisha ist 24 Meter hoch und ist damit tatsächlich eines der höchsten Schreingebäude Japans. Früher war das wohl noch höher. Die haben halt Stämme gefunden von Eichenbäumen, die das früher gestützt haben und konnten das damit nachweisen. Und das kann man tatsächlich im Präfekturmuseum, was direkt daneben, neben dem Schreingelände ist, kann man sich da so eine anschauen, so ein Modell, wie das früher ausgesehen haben muss. Und jetzt, wo ich das nachträglich gelesen habe, dass man sich das anschauen muss, bin ich schon so ein bisschen traurig, dass wir uns dieses Museum nicht angeschaut haben. Wir haben nur die Fahrradparkplätze auf diesem Museumsgelände genutzt und sind dann direkt zum Izumo Taisha
rüber. Die haben ein Cycle Rack. Wir hatten ja Rennräder und die haben ja keine Ständer. Und dann brauchst du im besten Falle, wenn du es nirgendwo anlegen kannst, ein Cycle Rack. Und die hatten eins.
Genau.
Also die ganze Region ist auch sehr radelfreundlich, ne? Muss man sagen. Schön.
Genau, also deswegen.
Waren aber nicht im Museum, weil wir hatten ja halt keine Zeit, denn wir wollten ja wieder zurückradeln. Und das ganze Museumsgebäude von außen war sehr nice. Und wir haben jetzt auch ein bisschen gelesen und rumgefragt und das soll wohl auch innen ein sehr schönes Museum sein.
Genau, das haben wir aber wie gesagt nicht geschafft, aber das Schreingelände vom Izumo Taisha selbst ist riesig, also wirklich riesig. Wir haben da echt viel Zeit verbracht und wir haben quasi angefangen in dieser Straße, die auf den Schrein zuführt. Da sind auch ganz viele Geschäfte und Cafés und Souvenirläden und mit Handwerk und so. Und ich war so überrascht von den Preisen. Also ich habe Fotos von den Preisen gemacht von den Mitarashi Dango, die ich unbedingt essen musste an dem Tag, weil ich so Bock drauf hatte. Und ich habe gesagt, die haben echt wenig gekostet. So wenig hätte ich noch nie für Mitarashi Dango bezahlt. Und das ist schon. Da merkt man natürlich auch, dass die eben nicht so unglaublich viele Touristen, also Izumo Taisha ist eine, wie gesagt, eine der wichtigsten Schreine Japans. Da kommen natürlich sehr viele Inlandstouristen, aber die kann man offensichtlich nicht so krass ausnehmen wie die ganzen Auslandstouristen, die in Kyoto rumrennen, weil da kostet es deutlich mehr, so.
Ich glaube einfach, in Izumo sind weniger Leute. Also klar sind da viele Touristen, weil es ist ein sehr touristischer Ort, aber halt kein Vergleich zu irgendwas in Kyoto. Mhm. Also die Dango war noch 2011 teuer, wo kaum ein Ausländer in Kyoto war.
Ja.
Oder 2020, wie auch immer. Mhm. Ich glaube einfach, dass es ist schon ein abgelegener Ort. Also aus Matsu, da geht's auch nicht weiter.
Ja.
Das ist Endstation. Da bist du da irgendwo oben. Ich meine, man kommt ja literally nicht weiter, weil die Bahnlinie Richtung Hagi immer noch
nicht wieder aufgebaut wurde.
Immer noch nicht aktiv ist. Und das ist schon ab vom Schuss. Und ich glaube, dass du an so einem Ort einfach nicht so Preise verlangen kannst.
Mhm.
Und ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das früher war, aber ich glaube nicht, dass das anders war. Ich glaube einfach, es ist ab vom Schuss.
Ja, das stimmt schon. Also es ist einfach so ab vom Schuss. Aber wenn man irgendwie.
Aber es sind natürlich massiv Touristen da. Ja. Also diese Straße ist wahrscheinlich auch eine Omotesando.
Mhm.
Wahrscheinlich heißt sie auch so. Die ist halt eine dieser klassischen Straßen, die sich entwickelt hat, weil dort Leute hingepilgert sind und weil diese Pilger auch versorgt werden müssen mit Waren, sowohl kulinarischer Art wie auch mit Bringsel. Irgendwas, was auch immer, Restaurants etc. ist einiges da.
Was ich leider sagen muss, unser Mittagessen, was wir dann hatten in...
Das war räudig.
Ja, das war auf dieser Reise eines der Restaurants, wo ich schlechtes Essen hatte. Das war eines der Restaurants, die gefühlt auf dem Schreingelände sind. Und ich hätte nie erwartet, dass ich da schlechtes Essen bekomme. Aber Micha, ich glaube, du hattest einen Katsudon und ich hatte auch irgendwie was, ein Curry oder irgendwas ganz Simples halt. Also nichts, was irgendwie groß kompliziert war. Man konnte auch nur in Bar bezahlen. Sie waren auch schon beim Seating der Leute sehr komisch. Nee, also wir schreiben rein, wo ihr nicht hingehen dürft.
Mir gar nicht mehr sicher, wie es hieß. War es das da? Also es war von außen sehr hübsch.
Ja, es war von außen so ein älteres Gebäude, aber irgendwie.
Mag es das gewesen sein?
Ich bin mir nicht sicher. Wir recherchieren nochmal, wo ihr nicht essen gehen dürft.
Egal.
So grundsätzlich, ich esse selten schlecht in Japan. Aber da waren wir mega unzufrieden. Wir waren nicht die einzigen. Auch die japanischen Gäste, die da mit drinnen saßen, schauten teilweise sehr irritiert.
Ja, man kann überall passieren, ne?
Mhm.
Ich meine, das ist so ein bisschen das Problem, wenn du direkt am Schrein bist. Das war also literally direkt am Schreingebäude, am Busparkplatz in der Nähe. Und ich glaube halt, die müssen sich keine Mühe geben.
Mhm.
Da sind halt immer Leute und die haben immer Hunger und so viel gibt's jetzt auch nicht. Und wir hätten einfach unten in der Straße essen sollen.
Ja.
Da waren super schöne Restaurants, auch ein paar edlere Restaurants, aber auch preislich in Ordnung. Und dachten aber, ah nee, wir haben Hunger. Und es waren diese Soba-Izumos bekannt für Soba. Ja, Katsudon, es war schleimig und schlecht. Und ich weiß gar nicht, ob ich einzelne Läden callen will oder ob wir überhaupt noch herausfinden, wo das war. Aber schaut einfach auf Google. Die Bewertungen waren, glaube ich, auch schlecht.
Ja, das war so ein Ding, wo wir rein sind, weil wir hungrig waren und wo wir nicht vorher die Google-Bewertungen angeschaut haben. Aber japanische Google-Bewertungen haben im Grunde, die haben schon recht, wenn sie irgendwas mit schlecht bewerten.
Ja, also ich fand zurück zum Positiven zu kommen, diesen ganzen Schrein massiv beeindruckend. Izumo ist ja auch, der Schrein ist auch bekannt für sein großes Seil.
Stimmt, ja.
An der Haupthalle ist das, glaube ich, obendran so ein großes geflochtenes Seil. Und das ist, glaube ich, mehrere Meter dick.
Mhm.
Könnt ihr auch ein Foto im Blog anschauen. Das ist massiv beeindruckend. Und das ist so, ja, das der optische Blickfang, den es dort gibt, sage ich mal.
Ja.
Aber ansonsten war das Schreingelände auch echt schön. Es war im Wald drin, es waren große Bäume überall. Und fand das insgesamt eine sehr schöne Atmosphäre. Und
man konnte auch überall kleine Figuren mit Hasen treffen. Das fand ich sehr schön. Etwas, was ich total lustig fand als Geschichte. Es gibt die Sage, dass im 10. Monat des Mondkalenders im Jahr, dass sich alle Götter Japans in Izumo am Schrein treffen, um dort quasi ihre, ja auch jetzt flapsig gesagt, ihre Götterkonferenz abzuhalten, um das nächste Jahr zu besprechen und zu planen. Und da gibt es auch zwei japanische Begriffe für. Und Micha, magst du sie mal sagen?
Warum ich? Bin unvorbereitet. Ich glaube, das eine ist Kami Adi Suki.
Mhm.
Also Kami ist Gott, Adi ist Adu. Es ist vorhanden oder sie sind vorhanden. Und Suki ist wahrscheinlich Tsuki, der Monat, ne? Der Mond. Kami Adi Suki. Der Monat, in dem Götter da sind.
Da sind, genau. Und so wird der Monat,
hättest wo die Götter... Hättest du mir die Kanji mal geben sollen.
Entschuldige, dass ich die Kanji nicht rausgeschrieben
habe. Schlechte Recherche.
Und so wird dieser Monat in Izumo genannt und im Rest von Japan nennt man diesen Monat denn...
Kanazuki?
Ja, genau. Der Monat ohne Götter, weil eben alle Götter Japans nach Izumo gekommen sind. Und während diese Götter in Izumo sind, gehen sie natürlich auch alle im Tamatsukuri Onsen baden, weil das ist auch irgendwie... Weil sie können ja nicht nur arbeiten, weil sie müssen ja auch Spaß haben und entspannen. Und dann gibt es nicht weit entfernt vom Izumo Taisha noch einen sehr, sehr schönen Strand. Das ist der Inasanohama. Und dort gibt es auch einen relativ großen, schönen Steinfelsen, auch mit einem kleinen Tori drauf. Und das ist der Ankunftsort für alle Götter. Und da gibt es dann auch jedes Jahr dieser zehnte Monat im Mondkalender des Jahres, das ist irgendwie so, je nachdem wie die Mondphasen sind, Oktober oder November, meistens November. Und da gibt es dann eine Zeremonie vom Schrein, wo dann quasi die Götter empfangen werden und zum Izumo Taisha begleitet werden. Und ich glaube, wenn man so im Oktober, November in Izumo
Konferenz.
Ist, ja, keine Ahnung, ich nenne es jetzt Götterkonferenz. Ich glaube, das ist ganz treffend. Ich stell mir das richtig wild vor. Und ja. Dass man, also jedenfalls, wenn man ungefähr so im November, Oktober da ist, dann sollte man mal gucken, wann das genau ist und sich dann da die Zeremonien anschauen. Jedenfalls den Strand, den fand ich sehr schön. Auch im Mitte März war schon schön anzuschauen.
Mhm, da konnte man auch gut Fahrrad fahren.
Ja, also nicht am Strand, davor.
Ja, zum Strand halt.
Mhm.
Am Strand kann man auch Fahrrad fahren, aber ist nicht so empfehlenswert.
Nicht so mit den Rennrädern.
Und vom Strand weg geht ein Fahrradweg wieder Richtung Izumo zur Stadt, zum Fluss. Und dieser Fahrradweg schließt dann an den Fahrradweg, der um den Shinji-See geht. Und den sind wir dann auch zurückgefahren. War ganz cool, wenn man auch, also Izumo und der Shinji-See, da ist nochmal Felder dazwischen und ein bisschen Fluss. Und auf diesem Fluss, nicht auf diesem Fluss, aber der Fluss hat einen Deich. Und auf diesem Deich kann man halt mit den Rennrädern schon richtig heizen. Das macht schon Spaß, da ist auch niemand. Und im Gegensatz zu unseren Erfahrungen zwischen Kyoto und Osaka, wo halt alle 15 Meter gefühlt so eine Sperre ist, wo man ja manchmal gar nicht und manchmal nur mit sehr viel Mühe mit dem Fahrrad dann durchfahren kann, gibt es halt gar nichts. Also das ist einfach viel zu ab vom Schuss, haben wir es vorhin genannt. Man kann über den Deich heizen, kriegt vielleicht 2-3 Leute, sieht man vielleicht auf diesem ganzen Weg. Und das ist halt auch keine Stadt drumherum, ne? Das ist halt nur Felder und so. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Izumo an sich ist, glaube ich, ein super spannendes Ding. Man kann da, glaube ich, noch ein paar andere Sachen machen. Unter anderem das Museum, hatten wir ja schon erwähnt. Aber auch ein kleines Städtchen. Also so unglaublich viel gibt es da nicht. Man kann noch am Meer entlang, so ein bisschen in dem bergigeren Bereich, gibt es noch so einen Leuchtturm. Und ich glaube auch noch mal Schreine hinten. Das haben wir uns überlegt, ob wir da noch hinradeln, aber ist dann die Zeit auch ausgegangen.
Genau, also grundsätzlich ist unsere Erkenntnis, die Region Izumo Matsue ist sehr, sehr schön und man kann da auf jeden Fall noch relativ viel sich anschauen. Und jetzt haben wir erstmal den ersten Schritt dort gemacht und kennen jetzt schon so ein bisschen was. Und ich finde, da
Gibt's drumherum noch so viel?
Da gibt's noch so viel, ja. Also die Zeit, also wir waren schon 3 Tage in der Region. Ich dachte so, ah ja, 3 Tage, mal gucken, ob wir die voll kriegen. Und dann gibt's noch da noch so eine schöne Radroute, die ich gerne gemacht hätte. Hier gibt's noch einen Ort. Ich wäre gern mit den Rädern zum Leuchtturm hochgefahren. Ja, es gibt so viel zu sehen und das ist einfach so nett dort gewesen. Also ich fand mich dort richtig, ja, willkommen geheißen von allen Menschen, die mir dort begegnet sind.
Sehr fein.
Mhm.
Das ist ein guter Abschluss. Da habe ich nichts hinzuzufügen.
Ja, sehr gut. Dann, was ja, haben wir denn noch?
Die Rückfahrt vielleicht noch kurz.
Ah, ja,
ne? Also, ich habe schon gesagt, wir sind ja da mit den Rädern zurückgefahren, auf dem Deich entlang und dann am Shinji-See entlang an der Nordseite, glaube ich, des Sees.
Ja, würde ich so sagen.
Oben, Richtung oben. Und, fand aber den Radweg tatsächlich nicht gut. Also es war eigentlich kein echter Radweg, ne? Das muss man dazu sagen. Wir sind gut durchgekommen, wir sind teilweise auf Fußwegen gefahren, wir sind manchmal auch auf nicht so geilen, fast schon zugewachsenen Fußwegen gefahren. Hatte nicht das Gefühl, dass man dort auf der Straße hätte fahren sollen. War auch keine Markierung drauf öfters. Wie gesagt, bis zum See war es fein, auch einige Abschnitte am See waren auch total schön. Mhm. Da ist man dann an so Schilf vorbeigefahren und wirklich auf ruhigen Wirtschaftswegen, glaube ich,
ja,
müssten das gewesen sein. Aber so gerade die letzten 10 Kilometer, sag ich mal,
die waren unangenehm.
Wirklich Richtung Richtung Matsue rein, waren eher unschön. Und es war ein offizieller, ausgeschilderter Radweg. Wir haben zwischendrin gezweifelt, ob wir irgendwie vom Weg abgekommen sind. Aber es gibt da zwischen See und Berg nicht so arg viel. Also
Optionen.
Es gibt nur eine Straße. Und das ist leider noch muss man sagen, vielleicht wird es besser, noch gar nicht gut ausgebaut. Haben dann auf dem Rückweg noch an einem Michinoeki, also an einem Rastplatz, direkt am See, wir haben Abendessen gegessen. Nee,
wir haben eine Kuchenpause gemacht.
Kuchenpause, genau. Eine Kuchenpause gemacht. Ich habe vergessen, wie es hieß. Irgendwas.
So ein kleiner Michinoeki. Was auch noch auf der Strecke gelegen wäre, ist so ein Vogelpark. Gibt's da noch? Er heißt auch Vogel, irgendwas mit Vogel.
Vogel auf Deutsch, ne?
Ja.
War das doch, warte, ich muss nachschauen, rede du weiter.
Und ich weiß gar nicht warum, aber wir sind da vorbei und dachten, Vogel, hä? Aber ja, keine Ahnung, also was da noch so gibt. Aber jedenfalls, dann sind wir halt schon so viel mit dem Rad unterwegs gewesen.
Also er heißt literally Matsue Hogedepark. Also Vogel auf Deutsch. Ja, genau. Also da steht in Katakana, also in Kanji steht Matsue und in Katakana steht Fogedupaku.
Hm.
Und so heißt auch die Zugstation dort.
Ach so heißt die.
Fogedupaku Iki.
Hm.
Und wir hatten keine Zeit, aber ich glaube, das ist so eine Art so Volieren, oder? Müssen das gewesen
sein. Ja, genau. Ich habe mir ein paar Bilder angeschaut.
Wir wissen nicht, ob es cool ist. Keine Ahnung, wie die gehalten werden. Aber dass es halt auf Deutsch Vogelpark da steht, fand ich mega witzig.
Ja, also wir sind halt da mit dem Rad vorbei und dachte so, okay, keine Zeit, aber okay. Weil wir hatten, also wenn man sich die Räder ausleiht, gibt man halt an, wann man die Räder zurückgeben möchte. Und der Laden, der schließt natürlich irgendwann. Und dementsprechend hatten wir natürlich ein Zeitlimit. Und ja, das war, wir sind irgendwie wenige Minuten, glaube ich, oder ja, so eine halbe Stunde, bevor der Laden zugemacht hat, haben wir die Räder abgegeben und ging auch ganz fix. Und dann, ja.
Ja, also ich bin gerade im Vogelpark.
Du schaust dir Bilder an?
Ich würde sagen, geht nicht hin. Mm. Also ich sehe Pinguine in Weihnachtsmannkostümen.
Mm.
Ich sehe riesige Vögel, die traurig angebunden auf irgendwelchen Ästen herumsitzen. Und Eulen und sowas in kleinen Minikäfigen.
Nee.
Also wir waren nicht da, aber so alles, was ich hier sehe in der Google Slideshow, ist ein
Nope.
Ein eher nicht, ne?
Mm.
Eher nicht.
Nee.
Entschuldigung.
Ja, es hätte von der Bata denn ein Kombi-Ticket gegeben. Es gibt ein Tagesticket, womit man auch in den Vogelpark gehen kann.
Ja,
aber
die
lieber
alte,
nicht.
Alte Leier, ne? Züge,
ja.
Nicht Züge. Zoos in Japan eher nicht. Also ich kenne keinen, den ich empfehlen könnte, außer den Biopark in Nagasaki. Mm. Der war in Ordnung. Da findet man sicher auch was, wenn man sucht. Aber egal, wir waren nicht da. Will gar nichts zu sagen. So.
Genau, gibt sicherlich noch viele, viele andere Dinge, die man in der Region sich anschauen kann.
Und so ist es.
Genau, also wir sind dann Räder zurückgegeben in Matsue. Und dann sind wir mit dem Bus zurück nach Tamatsukuri Onsen und sind aber eben dann an der Bahnstation ausgestiegen.
Genau, der Bus war gerade, also wir haben ja gesagt, zwischen Matsu Onsen irgendwas Station und Matsu Station ist ja eine halbe Stunde knapp Fußweg. Wir sind dann auch gelaufen, spazieren gegangen, haben Sonnenuntergang am Shinji-See noch angeschaut.
Wirklich sehr, sehr schön.
Waren schon fast am Bahnhof und haben dann gesehen, hier fährt direkt ein Bus. Sind dann einfach im Bus reingesprungen. Google Maps auch wieder, alles verzeichnet, funktioniert sehr, sehr gut und sind an der Station eben ausgestiegen, um als Ticket für den nächsten Tag zu kaufen. Und wie das ausgegangen ist, das haben wir ja schon zur Genüge dargelegt. Und sind dann tatsächlich aber, und das ist vielleicht ganz interessant, für Leute, die mit dem Zug anreisen und wo vielleicht gerade kein Bus kommt oder sie keinen Bock auf Bus haben, wir sind dann gelaufen von der Station zum Chorakuen, also zum Tamasukuri Onsen Ryokan und haben am Fluss entlang, ist ein recht schöner Weg, am Anfang muss man so ein bisschen
aber der unter einer Straße durch,
aber dann ist man am Fluss wirklich entlang die ganze Strecke und ist etwa eine halbe Stunde unterwegs, bis man bei den Onsen Ryokans, die sind alle so ein bisschen geclustert, bis man dann da ist. Das heißt, man kann das sehr gut laufen. Es geht aber leicht bergauf, nicht viel, aber leicht. Das heißt, mit Koffern ist eher lästig, ne?
Ich würde sowieso sagen, in dem Fall schick die Koffer, weil so ein großes Ryokan wie eben auch das Chorakuen nimmt die Koffer auch an und man kann auch von dort verschicken. Und das hatten wir ja so auch gemacht, weil wir wussten, wir leihen uns die Räder in Matsue aus, haben wir aus Tottori nach Chorakuen eben die Koffer schon geschickt. Und als wir angekommen sind, standen die Koffer sogar schon in unserem Zimmer.
Ja, mussten wir auch so machen, weil wir können ja mit den Koffern kein Fahrrad fahren. Und wir sind von Tottori direkt nach Matsue, haben die Räder ja direkt ausgeliehen und sind damit dann zum Ryokan gefahren. Und sonst hätten wir erst zum Ryokan einchecken, Koffer abgeben, wieder nach Matsue zurück, dann die Räder und dann wieder mit den Rädern zurück.
Das hätte ist doch Blödsinn.
Keinen Sinn gemacht.
Ja.
Koffer verschicken ist je nach Distanz unterschiedlich, aber so Pi mal Daumen, das zahlt man so 4.000 pro Koffer.
Oder nee, das zahlen wir immer insgesamt.
Also insgesamt, so ein
bisschen mehr als 2.000 für einen großen Koffer, je nach Gewicht und je nach Strecke.
Genau.
Die messen auch sehr akkurat immer aus.
Ja, Maßband. Und würde aber sagen, für 20 Euro, also wir machen das auch nicht für jeden Abschnitt. Manchmal ist es einfach auch, wenn das Hotel in Bahnhofsnähe ist, dann kannst du ja im Zug einfach mitnehmen und fertig. Es gibt übrigens, apropos Zug, wie unsicher die Leute geworden sind, auch in diesen Facebook-Gruppen, was das Gepäck angeht. Also wir haben irgendwann mal schon mal erwähnt gehabt, dass man im Shinkansen ja mittlerweile bei Übergepäck die hinteren Sitze reservieren muss, um ja, und damit man die mitnehmen darf. Mit den Fahrrädern haben wir das genutzt gehabt. Und die Leute sind völlig unsicher geworden, was das bedeutet. Die haben ganz normale Koffer und sagen, ich muss jetzt das reservieren, sonst kann ich meinen Koffer nicht mitnehmen. Und es ist halt literally so, dass die größten Koffer, die im Flugzeug erlaubt sind, die sind noch kein Übergepäck im Shinkansen. Also nur, wenn du im Flugzeug Sperrgepäck hast, dann ist dein Koffer im Shinkansen Übergepäck. Und die Leute sind total unsicher, weil sie denken, sie müssen ihre Koffer jetzt irgendwie gesondert anmelden. Du hast gesagt, dass die amerikanischen Koffer ein bisschen größer sind. Teilweise, dass es da noch eine Größe über unseren gibt. Schade für sie, keine Ahnung, whatever. Aber selbst unsere größten Koffer, die größten Abmessungen haben, die es gibt, passen im Shinkansen oben auf die Gepäckablage. Das ist nicht immer einfach, weil Stefanie halt klein ist.
Ich bin
ist.
Schwach.
Schwach nicht, klein, hätte ich jetzt gesagt. Ja, aber ich krieg die Koffer da hoch und die halten da auch. Die sind relativ stabil.
Die sind super sicher
da
oben, ja.
Und deswegen, also dieses, ist ein total random Exkurs, aber diese Postings, die auch jede Woche kommen.
Jeden Tag.
Ich kann mal, was mache ich mit meinem Koffer? Denk mir, entweder verschickst du sie oder nimmst sie einfach in den Zug mit. Das ist wirklich kein Problem.
Aber wenn man eben so Special-Anforderungen, wie wir jetzt zum Beispiel auf der Reiseplanung so einkalkuliert, wir holen uns da Räder und dann müssen wir 10 Kilometer damit bis zum nächsten Hotel fahren, da ist ein Koffer schicken total sinnvoll.
Ja, wenn man mit dem Bus irgendwo hin muss. Also es gibt tatsächlich, wenn ihr wirklich, wie wir früher auch, oder auch auf der Rückreise mit 4 Koffern unterwegs seid, 4 große Koffer, dann kriegt ihr Probleme in vollen Bussen. Weil die Busse, gerade die lokalen, die sind recht klein. Und wir hatten jetzt auch im letzten Urlaub einen Highway-Bus genommen von Sendai nach Yamagata, weil das einfach praktischer war, als mit dem Zug zu fahren, aus einer ganz weirden Konstellation heraus. Und wir haben gedacht, ein Highway-Bus, der wird ja unsere Koffer einfach in den Bauch unten, in den Gepäckablage stecken. Aber nee, ist nicht.
Nope.
Es war einfach nur ein Linienbus, der zufällig ein Reisebus war, aber diese Gepäckablage stand nicht zur Verfügung. Das heißt, wir hatten zum Glück nur zwei Koffer, wo wir aber halt 4 Sitze dann belegt haben, weil die Koffer konnten nicht im Gang stehen, das war viel zu eng. Und es war ein Reisebus, das heißt, da gibt's keine Stehplätze. Es ist halt alles mit Sitzen. Und am Ende saßen wir auf zwei Sitzen hinten und vor uns nochmal zwei Sitze unsere Koffer gestapelt. Und
das war halt auch schon unangenehm. War unangenehm.
Und der Bus war relativ voll, noch nicht ganz voll zum Glück. Ja. Aber was ist, wenn der voll wäre, ne? Also dann hast du da deine Koffer und belegst alles. Und deswegen würde ich, wenn Busabschnitte dabei sind, mittlerweile meine Koffer immer schicken, was mir einfach zu doof ist. Auch in die Linienbusse, ne, die sind ja auch nicht wirklich barrierefrei. Die haben ja Stufen, geht's hoch und runter, auch wenn immer Non-Step-Bus da steht. Aber man muss ja hinten rein dann und vorne meistens aussteigen. Und dann wuchtet man seine Koffer einmal komplett durch diesen Bus durch, um dann vorne die steile Treppe wieder runter zu wuchten. Da bist du auch ein paar Mal schon fast runtergekullert.
Ja, wir haben jetzt auch, als wir auf Hokkaido waren, auch ein Pärchen gesehen mit so Reiserucksäcken. Ja,
die ist einfach umgefallen.
Und die ist umgefallen, weil sie auf ihren Bändern von diesem großen Rucksack ausgerutscht ist. Ihr ist zum Glück nichts passiert.
War ein deutsches Pärchen.
War ein deutsches lustig. Pärchen. Ich hoffe, falls du das hörst, dass es dir gut geht. Wir haben dich gesehen. Aber das ist, also du kannst ja auch diesen Rucksack in einem vollen Bus dann auch nicht gut aufsetzen. Und also großes Gepäck schickt es einfach. Macht alles leichter.
Genau. Ja, ja völlig random Exkurs. Ja. Musste raus gerade. Hilft ja nichts.
Im Isomo Limited Express gibt es extra Gepäckablagen, die muss man nicht reservieren. Ich habe nämlich gerade die Sitzverteilung des Zugs angeschaut, weil der relativ neu ist. Den gibt's erst seit 2003, habe ich irgendwie gelesen.
Meinst du den Yakumo?
Oder? Ja.
Ja, okay, weil du Isomo, der Yakumo.
Ja, ja. Okay. Und ja, und da muss man nicht vorreservieren. Also zumindest keine Koffersitzplätze. Einen Sitzplatz musst du schon reservieren, weil man da nicht unreserviert in den Zug darf. Aber auf diesem Yakumo-Zug sind überall kleine Wölkchen drauf. Das ist sehr niedlich. Also ich finde ihn sehr hübsch gestaltet.
Ja, war auch okay. Mhm. Ja, wollen wir Schluss machen, oder? Schon genau. Über eine Stunde wieder. Könnten noch ein bisschen was über Bichu Matsuyama
ist die Burg.
Erzählen, aber eigentlich ja, passt thematisch nicht so.
Nee, vielleicht machen wir mal, wenn wir alle Burgen voll haben, einen Burgen-Podcast und erzählen dann Stories.
Battle auf den Burgen.
Genau, also Highlight, Bichu Matsuyama, die Burg, sie hat eine Katze, die der Schlossherr ist, Burgherr.
Machen wir es ganz kurz. Egal. Die Burg ist fantastisch. Sie ist mega schwierig zu erreichen, weil man
nicht barrierefrei.
Man kommt im Zug hin, aber man muss dann durch den Wald wandern und wir sind auch die Hälfte im Taxi hochgefahren und dann muss man nochmal wandern und dann zurück und es war ein Todesweg, aber lohnt sich, war richtig schön, richtig guter Ort und kein Mensch da oben. So, aber eine Katze, die Burke ist eine Katze, genau. Ja. Die war auch da.
Die war da, wir haben nämlich, ohne es zu wissen und ohne zu planen und zu timen, haben wir genau die Zeit, wo der Burke nach draußen gelassen wird, mitbekommen.
Ja. Ich habe seinen Namen vergessen. Irgendwas Jiro oder so?
Sanjiro?
Ich habe keine Ahnung.
Irgendwie so. Ist so eine gelb getigerte Katze. Ja, Kater ist es.
Aber auch schon nicht mehr die erste, glaube ich.
Oder? Doch, das ist noch.
Ist noch original?
Das war nämlich ein Streuner, der sich beim Unwetter in dieser Burg eingenistet hat. Und die war auch lange nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, sondern wurde dann wieder von so
Volunteers
hergerichtet, dass man da wieder rein kann. Also eine super spannende Geschichte, aber nein, das ist ein extra Podcast.
Genau. So, ich würde sagen, Fahrt nach Shimane, denn
Shimane,
Imane,
Anone,
Anone,
Imane,
Shimane. Das, der Name ist Programm, es gibt tolle Onsen, es gibt tolle Natur, es gibt tolle kulturelle und auch religiöse Sehenswürdigkeiten. Das ist eine Gegend, die lohnt sich richtig und wir müssten sie eigentlich noch mehr erkunden.
Ja, definitiv. Also wir kommen wieder. Gibt noch genug zu sehen dort.
So, und damit wären wir am Ende der aktuellen Folge. Wir sind kurz vor Weihnachten im Jahre 2024. Ich weiß ja nicht, wann ihr das hört. Und ja, vielleicht, falls ihr es noch vor Jahresende hört, wir haben wieder Kalender gedruckt. Die verkaufen wir diesmal nicht. Die sind exklusiv für unsere Unadon-Patrons und verschicken wir ja jetzt irgendwann kurz vor Weihnachten, glaube ich.
Sie sind noch in der Druckerei?
Sind noch in der Druckerei, hat ein bisschen länger gedauert, weiß nicht warum, wahrscheinlich Auftragsstau. Kurz vor Weihnachten, wundert mich nicht, war noch wieder spät dran, aber nichts zu spät. Und dieses Jahr gibt's, glaube ich, eine bunte Selektion an verschiedenen Orten. Aber das Thema ist so raus aus Tokio, glaube ich, ne?
Mhm.
Ja, stimmt.
Es gibt auch ein Bild von Isomu Taisha.
Ja, ja, ein schönes Bild.
Das habe ich gemacht. Ich.
Hast du gemacht.
Alle anderen Fotos sind von Micha.
Das ist ungewöhnlich, aber es ist ein schönes Foto. Das musst du unbedingt mit rein. Mhm. Und wenn ihr diesen Kalender wollt, dann jetzt noch schleunigst Patreon-Unadon-Unterstützerin werden. Und dann passt das. Wir haben aber schon, muss ich wieder umblättern, weil ich eine lange Liste habe.
Soll ich sie diesmal wieder vorlesen?
Ah ja, sehr schön. Wir haben eine sehr lange Liste an Menschen, die uns teilweise schon seit vielen Monaten, manche sogar Jahre, unterstützen mit 5 Euro. Die Unadon, die Genießer, Patrons, wir haben noch viele andere, aber wir können nicht alle vorlesen. Deswegen gibt's nur die Unadons hier und wir danken wirklich sehr, sehr, sehr für die kontinuierliche Unterstützung. Wir haben jetzt letzten Woche erst für unsere Website, unseren Blog wieder einige Plugin-Lizenzen verlängern müssen und es freut mich jedes Mal, dass wir diese Betriebskosten aus den Patreon-Einnahmen decken können und das ist total cool. Mehr brauchen wir auch nicht, sind wir schon zufrieden. Ja, und ja, wir können die Kalender kaufen, wir können den Kalender drucken, wir können den Versand bezahlen damit.
Es gibt auch Postkarten aus Japan. Jetzt aus dem letzten Hokkaido-Urlaub haben wir im Ryokan abends gesessen und Postkarten. Oh mein Gott, Postkarten geschrieben und verschickt und hoffentlich sind sie bei allen Unadons angekommen.
Ja, hoffentlich. Wenn nicht, dann ja, können wir auch nichts machen. Ja. Sind ja jetzt weg. Haben keinen Ersatz. Also, wir bedanken uns bei unseren Patrons und du liest entweder den Nickname oder den Vornamen vor. Kumo ist noch nicht so. Kannst du das?
Ja, ich hoffe. Kriegst
du das hin?
Ja.
Ja, wie immer, ne? Kono bangumi wa gonan no sponsor no teikyo de okuri shimasu.
Alex, Anne, Frank, Jennifer, Johannes, Kitsune, Klaus, M, Markus. Einmal umdrehen. Martin, Matthias, Nathalie, Ramon, Robin, Roman, Stefanie, Südo, Tina und Tobias.
Vielen, vielen, vielen Dank.
Das sind ohne Scheiß 19 Leute.
Das sind schon zwei Seiten, musst du umdrehen. Also M ist M.S. ne?
M.S.
Ja, aber ich weiß nicht, ob es ein Nickname ist oder eine Abkürzung, aber oder?
Du hast gesagt, nur den ersten.
Ja, aber das ist ja kein Name, das ist ja eine Abkürzung.
Okay.
Vielen, vielen Dank, so oder so. Ist ja auch egal. Wir freuen uns sehr und ja, die Dankbarkeit ist groß, dass wir, wie gesagt, die Kosten damit decken können.
Genau, falls ihr neugierig seid, was im Blog neu passiert ist, ich habe einen ziemlich langen Blogartikel geschrieben über Onsen ohne Geschlechtertrennung. Da kommt auch das Chorakuen drinne vor. Also das sind Onsen, wo man gemeinsam mit dem Partner gemeinsam drin baden kann. Also nicht ein privater Onsen, den man nur für sich mietet, sondern große Bäder in Ryokans oder Onsenorten, wo man einfach gemeinsam rein kann. Meistens sogar mit Badekleidung, manchmal auch nackt. Manchmal erlauben sie Tattoos, manchmal nicht. Schaut einfach mal rein. Ansonsten gab es auch noch ein Rezept für Noritama Onigiri. Das sind Onigiri mit Rührei und Nori drinne. Ziemlich lecker. Und ich glaube, das war's schon.
Waren sehr beschäftigt.
Genau, du hast noch ein Update von dem Artikel für die Präfekturen gemacht.
Ja, stimmt. Wir haben ja noch so eine Challenge am Laufen, alle Präfekturen besuchen. Fehlen noch 4 oder 3?
Mhm.
Nicht mehr viele.
Ein paar.
Steht im Artikel. Und der nächste Urlaub ist ja schon geplant und auch schon bezahlt tatsächlich. Und dann fehlt am Ende des Jahres, nächsten Jahres, nur noch eine.
Das war Akita, oder?
Akita, wir müssen nach Akita.
Stand Akita nicht auch auf dieser Liste mit den wenig besuchten Präfekturen?
Ja, fast ganz unten. Das kannst du da mal schauen.
Warte. Ja, 0,4%.
0,4%, ja. Akita ist aus Tokio gut zu erreichen, aber wir sind
durchgefahren.
Selten in Tokio. Und wenn, dann wollen wir halt dort shoppen und Freunde treffen. Mhm. Deswegen ist das.
Das ist nämlich das große Problem mittlerweile. Wenn wir wieder nach Japan reisen, wir haben entweder so Osaka oder Kyoto oder Tokio so als Base, wo wir am Anfang oder am Ende der Reise halt hinfahren, um halt auch dort ab oder hinzukommen oder abzufliegen. Und in Tokio wollen wir meistens auch Leute treffen. Aber weil halt sehr viele unserer Bekannten dort auch in der Gegend wohnen. Aber deswegen muss man da auch immer so ein bisschen Zeit verbringen. Aber wir verbringen
grundsätzlich. Weißt du, wo ich auch gerne Zeit verbringen würde?
Auf dem Sofa?
Im Bett,
okay.
Weil es ist schon sehr spät und ich glaube, wir sollten jetzt langsam bye-bye sagen.
Okay, sorry für die Verlängerung. Darüber reden wir wann anders weiter. Okay, tschüss.